Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de am Freitag und das bedeutet für uns natürlich auf die erste Runde des PGA Tour Turniers von gestern zurückzublicken. In dieser Woche ist es kein reines PGA Tour Turnier, sondern ein WGC Event, nämlich das in Mexiko im Club de Golf Chapultepec, und da hat Rory McIlroy am Ende, nach dem ersten Tag, die Nase vorn gehabt, eine 63 gespielt. Ein Schlag liegt er damit in Führung vor Dustin Johnson. Justin Thomas, der liegt mit 66 Schlägen, also 3 Schlägen Rückstand auf Platz 3. Und Matt Kuchar, der liegt schlaggleich mit ihm platziert. Bevor wir auf dieses Turnier eingehen, stelle ich euch erstmal unsere Expertin vor, beziehungsweise die brauche ich nicht vorstellen, die kennt ihr, Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir müssen noch über was sprechen, was tatsächlich sogar dieses Turnier in Mexiko aktuell toppt. Denn Aria Yutanugan, die hat in Thailand bei der PGA in Thailand bei dem Turnier, ihrem Heimatturnier sozusagen, auf der ersten Runde was getoppt, nämlich einen Abschlag. Das passiert nicht oft.
Oh nein, das ist so fies. Also wirklich, du hast die Kamera auf der Spielerin und Yutanugan ist jetzt nun nicht unbedingt Platz 1297 der Weltrangliste. Und sie zieht halt den Abschlag durch und die Kamera geht in den Bogen, wo man normalerweise Abschläge verfolgt, also geht in die Höhe. Und ich meine, bei mir ist es nichts Besonderes. Ich neige dazu, so Golfbälle dann auch mal nicht zu sehen. Insofern wundert man sich erst nicht und dann brechen sie aber sofort ab und zeigen sie. Und sie, ich glaube, sie lacht sogar, ne? Ja, ja. Also sie hat sich, glaube ich, nicht mehr eingekriegt, weil sie hat den Ball getoppt. Und dann guckst du so nochmal, also ich zumindest gucke dann nochmal so ein bisschen irgendwie fokussiert dahin und dann liegt er so unterhalb vom Abschlag. So, ich würde sagen, unglaubliche 12 Meter nach vorne befördert. Also das hat mich an meinen Start meiner eigenen Karriere erinnert. Da gab es auch solche Sachen. Und das ist irgendwie beruhigend, dass das einem Spitzenspieler auch passiert.
Sie hat aber ihren Score am Ende noch zusammengehalten auf der ersten Runde, insgesamt eine 68 gespielt. An diesem Loch ein Bogey zwar notiert, aber sie liegt momentan nach 2 gespielten Runden jetzt auf dem geteilten 19. Platz. Also da wird dieser Schlag nicht so viel Auswirkung drauf gehabt haben. In Führung Jenny Shin vor Lisette Salas und Minji Lee und Eung Hin Ji. Die liegen nämlich die 3 hinter Jenny Shin auf dem geteilten 2. Platz. Und aus deutscher Sicht kurz gesagt Sandra Gahl geteilte 31. Also mit einer guten Platzierung. Aktuell Caroline Masson geteilte 57. nach der ersten Runde. So, jetzt kommen wir aber zu jemandem, der diese Ergebnisse locker toppt. Aber nicht, weil er toppt, sondern weil er einfach top ist momentan. Rory McIlroy nämlich. Ich hatte den Zwischenstand beim PGA Championship bzw. World Golf Championship in Mexiko ja schon genannt. Und jetzt hören wir den Führenden, der mit seiner 63 zunächst mal ganz oben steht im Leaderboard, nachdem er ein Eagle gespielt hat. 7 Birdies und nur ein Bogey. Da hat Rory McIlroy sich zu geäußert zu seiner aktuell sehr, sehr starken Form im Interview mit der European Tour.
Yeah, I've been on a nice run of form. It's been great to start the year the way I have. And I feel very comfortable with my game. You know, even when I'm not hitting good shots, I'm responding to them well. I'm managing my game well. My short game's good. My putting's as good as it's felt in a long time. And all that adds up to sort of playing pretty pressure-free and stress-free, and that's how it's felt most of this year.
Der Rory, den wir ja gerne sehen, wenn er so läuft, Schultern durchgedrückt, Rücken sehr gerade und dieser wippende Gang, den hat man gestern dann auch wieder gesehen und das ist immer ein Zeichen, es läuft.
Ja, und ganz ehrlich, ich meine, wir in Anführungszeichen als Rory-Fans, damit meine ich jetzt mich und vielleicht eventuell Gleichgesinnte, hatten ja auch jetzt immer wieder schwierige Zeiten. Das ist natürlich völlig anmaßend, weil er einfach auch schwierige Zeiten hatte. Aber wenn du das dann wieder siehst, das ist halt, also da stehe ich halt drauf. Manche mögen das ja gar nicht. Gibt ja viele Leute, die sagen, Rory und arrogant und doof und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Rory, der in dieser Art und Weise über den Golfplatz pflügt, wenn es läuft, ist einfach unwiderstehlich für mich, also jetzt nicht als Typ, sondern als Golfspieler, als Ausübender dieses Sports, weil der einfach Dinge tut, die richtig, richtig bemerkenswert sind. Es ist nicht so, dass es nicht andere Golfspieler gäbe, die das auch könnten, aber es ist einfach, also er hat in dieser Eröffnungsrunde wirklich so seine, ich sage es mal, seine alte Klasse gezeigt oder vielleicht auch einfach eine neue Klasse, die er jetzt ja finden muss, um sein Jahresziel, nämlich zum Beispiel, man traut sich es ja kaum nochmal zu sagen, aber Augusta und so, ne, zu erreichen. Und jetzt, also ich würde mal sagen, die Formkurve ist im Moment ideal nach oben zeigend.
Kann man sagen. Dreimal in Folge Top 5, jetzt auch wieder auf Kurs in Richtung Contention zumindest. Aber da muss man jetzt mal aufpassen, was er natürlich dann auf den Folgerunden noch leistet. Auf der ersten Runde auf jeden Fall führender in der Statistik Strokes Gained Tito Green. Da hat er einen Wert von 5,865 vorzuweisen. Also das ist schon mal eine richtige Hausnummer, aber nicht nur das war letztlich entscheidend, sondern auch sein Putter. Er hat es eben im Interview schon gesagt, und dieser Putter, da hat er in den letzten Wochen ja dran experimentiert und scheint irgendwas gefunden zu haben, was ihm dann wirklich so taugt, sein Putting wieder auf Kurs zu bringen, hat er auch selber gesagt.
I sort of found something at the end of last year with this new Spider Putter I'm using and just a couple of different little key points in my putting, and you know, I've stayed really consistent with them over the last few months, and you know, it's starting to pay off.
Strokes gained putting 2,899.
Oh, nice. Nein, also der Putter war wirklich heiß gelaufen an diesem Tag. Der hat also es gibt so einen Zusammenschnitt, den hat er auch selbst gepostet vom Golf Channel, und er hat den auf seinem Account dann verwendet. Wo du fast nur die Putts siehst, also das ist schon fast eher ein Witzvideo, wirklich so rein. Und das hat er, hat er wirklich vieles getroffen. Er hat allerdings natürlich auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass er dann doch ein bis zwei Mal, also um nicht sagen deutlich öfter, wirklich so dermaßen die Fahne getroffen hat, also so genau angespielt hat, dass auch echt nicht mehr so viel übrig war zu putten. Nicht zuletzt zu nennen die Nummer 1, die sein 10. Loch war. Er hatte auf den Back 9 angefangen, wo er ein Driving Iron genommen hat, also ein Zweier-Eisen, und bei einem 305 Yards Par 4 halt einfach mal die Fahne angespielt hat. Und dann halt den noch übrig gebliebenen Putt dann freundlich reingemacht hat. Das war kurz vor einem Hole-in-One. Also das war wirklich also ein sensationeller Schlag. Und er selbst hat ihn dann hinterher auch als quasi perfekt beschrieben, wie er ihn halt haben wollte. Also das ist halt natürlich auch ein Glück, wenn du so Schläge machst, dass es speziell ist mit einem Driving Iron, hast du ja so ein gewisses Restrisiko, dass es jetzt nicht vielleicht genauso geplant landet wie ein Sandwich. und das war wirklich, das war ein fantastischer Golfschlag. Und also nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern einfach auch von der Art, wie er diesen Schlag durchgeführt hat. Und hat er dann noch Birdies folgen lassen. Also ich meine, da mal dieses Bogey auf der 6, da bereiten wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Das ist schon fast irrelevant bei dem, was er sonst da so abgezogen hat. Und ich glaube, dass er da richtig, richtig gut in Form ist und dass ihm das schon einen Boost gibt. Hoffe jetzt, dass er eben 4 halbwegs gleichwertige Runden durchziehen kann. Ich bin immer noch so drauf, dass ich sage, muss es von mir aus da gar nicht unbedingt gewinnen, wobei es auch ein schöner Boost wäre. Aber was zählt, ist tatsächlich Augusta dann. Aber die Art und Weise, wie er jetzt im Moment beieinander ist, ist super. Und vor allen Dingen ist es halt auch, du merkst eben, also bei Rory ging es ja nie drum, dass das Golfspiel nicht funktioniert hätte. Also natürlich hat sein Putten flächendeckend nicht funktioniert, aber es ist ja nicht grundsätzlich so, dass der jetzt komplett irgendwie, dass da ein totaler Breakdown da gewesen wäre. Es war nur einfach so, dass du gemerkt hast, da stimmt das Mindgame nicht. Da waren diese Schlussrundenaussetzer letztes Jahr, wo er reihenweise Turniere weggeschmissen hat. Das ist ja wirklich nur noch mental, wenn du dann einfach schon eigentlich nett platziert liegst und dann in der Schlussrunde das Turnier wegschmeißt. Und also das in Folge ist, hat dann nichts mit nicht Golf spielen können zu tun. Das hat was damit zu tun, dass dein Mindset nicht stimmt. Und insofern war es bei ihm jetzt einfach so, dass man das Gefühl hat, er hat den Fokus verloren. Jetzt vielleicht auch privat und die Hochzeit und bababa und so. Man kann alle möglichen Ausreden oder Erklärungen versuchen zu finden. Aber im Moment ist es so, dass er unglaublich abgeklärt wirkt, wie das ja auch in den O-Tönen jetzt rauskam. Und das ist halt die Grundvoraussetzung. Wenn er sich das bewahrt, dann ist er jetzt mal, also arrogant gesagt, konkurrenzfähig dieses Jahr. Was für mich jetzt heißt, dass er dann sowieso Turniere gewinnen kann. Das kann er grundsätzlich jederzeit. Und dass es dann vielleicht auch mit einem nächsten Major wieder klappt.
Aber er hat natürlich auch Konkurrenz bei diesem Turnier, auch von einem, dem das Problem da zwischen den Ohren oder Golf zwischen den Ohren nicht so viel Probleme macht, weil er, manchmal wird es gesagt, nicht so viel drüber nachdenkt. Dustin Johnson nämlich, 64 hat er gespielt. Der ist sowieso immer gut, wenn es nach Mexiko geht. Vor 2 Jahren hat er gewonnen. Im letzten Jahr lag er auch in den Top 10. Diesmal auch wieder jetzt nach der ersten Runde auf Platz 2. Also der hat auch eine gute Form. 10. Auftritt bei einem WGC-Mexiko-Event für ihn. Also er weiß einfach, wie man WGCs sowieso spielt.
No, das ist ja seine Spezialität. Ich dachte gerade, du wolltest sagen, weil er nicht so viel zwischen den Ohren hat.
Nein, das würde ich ihm nie unterstellen. Aber er macht sich nicht so viele Gedanken.
Ich dachte gerade, um Gottes Willen.
So, bevor es justiziabel wird, setzt bei mir die innere Zensur.
Nein, um Gottes Willen. Das ist auch definitiv nicht so. Aber er ist tatsächlich der Meister des Ausblendens.
Genau, also, das wollte ich
haben wir
sagen.
Schon alle verstanden, was du gemeint hast.
Wir haben es ja auch oft genug schon in der Sendung erklärt, was wir damit meinen.
Ja, natürlich.
Meinen.
Ich hatte nur kurz so einen Moment. Nein, Dustin Johnson hat natürlich eine super Runde gespielt. Er hat sich das Bogey gespart, dafür aber auch das Eagle gespart. Ein Tick unspektakulärer als Rory vielleicht, aber sehr, sehr gut, sehr solide. WGCs sind eh seine Spezialität, da ist er in der ewigen Bestenliste ganz, ganz weit vorne. Und davon abgesehen ist es eben sichtbar, dass er auch seine Schwungprobleme wieder so ein bisschen in den Griff bekommen hat. Also das ist ja immer, das sagt jetzt vielleicht der ein oder andere, was, Schwungprobleme? Wie? Ja, also auf höchstem Niveau natürlich. Und Dustin Johnson hat bei den letzten Turnieren einfach sich nicht so richtig ganz auf den Punkt gefühlt. Und hat jetzt gesagt, dass sein Schwung jetzt sich wieder besser anfühlt, wieder irgendwie besser eingerenkt hat oder wie soll ich auch immer sagen. Und das ist natürlich dann, heißt dann bei ihm meistens, dass er dann ganz, ganz weit vorne im Leaderboard zu finden ist, so auch hier. Und du hast es schon gesagt, also zu dieser Fähigkeit, grundsätzlich WGCs spielen zu können, kommt eben auch, dass er sich in Mexiko wohlfühlt. Und der ist da auf jeden Fall mit vorne dabei. Und es gibt natürlich dann eine höchst interessante Spitzengruppe jetzt schon, die sich ja nochmal sicher durchmischen wird, aber also mit Rory und Dustin da vorne und dann noch Justin Thomas an 3. Nice.
Dem der Verlust der Genesis Open dann zwar ein bisschen nachhängt, aber offensichtlich nicht so, dass er sportlich jetzt komplett vor der Rolle ist. Also das scheint er dann doch ganz gut ausblenden zu können. Wir haben ja in der Vorberichterstattung schon drüber gesprochen. Matt Kuchar auch vorne mit dabei, in Mexiko sowieso aktuell gut unterwegs. 2018, Ende des Jahres ja schon, das Mayakoba Golf Classic gewonnen, da ein bisschen am Caddy gespart. Ich weiß gar nicht, mit welchem Caddy er jetzt unterwegs ist.
Nicht mit El Tucan auf jeden Fall, obwohl sich diese Sache jetzt ja gelöst hat. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht berichtet, aber für die das interessiert, hat Matt Kuchar bzw. sein Management oder wer da auch immer die Exekutive ist, ja eine satte Summe Geldes dann noch jetzt an El Tucan gezahlt. Im Prinzip ungefähr das, was er dann sich so vorgestellt hätte, nachdem er ja mit $5,000 oder was abgespeist worden war nach diesem Sieg in Mayakoba und sich da entsprechend verwundert drüber geäußert hat. Und ja natürlich auch den krassen Move dann gemacht hat, dass er, ich glaube, sie haben ihm 15.000 mehr angeboten. Und da hat er dann gesagt, nö, das brauche ich jetzt gerade auch nicht. Also entweder richtig oder gar nicht. Mhm. Und jetzt sind es, ich glaube, 35.000 mehr, irgendwie sowas. Also es geht so in die Richtung 40.000, 50.000 Euro irgendwie in der Gegend. Und damit soll die Sache jetzt aus der Welt sein. Und es ist jetzt im Nachklang, also je mehr ich auch drüber nachdenke, ist es klar, dass Matt Kuchar ist jetzt ja kein Spezialist für Social Media und sonst irgendwas, der ist auch nicht auf Twitter und so. Und ich glaube, dass er, und was ich ihm übrigens jetzt gar nicht ankreiden würde, aber was ich nicht verstehe, dass sein Management das auch völlig unterschätzt hat, wie sowas natürlich sofort durch die Decke geht in den Social Media, wenn sowas dann rauskommt. Und also ich glaube auch noch nicht mal, dass Matt Kuchar jetzt da irgendwie der böse Bube ist und so super geizig ist und da irgendwie dem sein Geld nicht zahlen wollte. Das hat einfach auch sein Management, also die da für sowas eigentlich zuständig sind, mit Sicherheit völlig Panne geregelt. Also ich glaube, dass einfach der ganze Vorgang völlig, völlig desolat abgewickelt worden ist und ohne ein Stück weiterzudenken. Und jetzt lassen wir das mal auf sich beruhen. Also jetzt ist glaube ich, auch wieder gut. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass El Tucan jemals wieder bei Matt Kuchar in der Tasche aufscheinen wird.
Das könnte durchaus sein. Lass uns über Tiger sprechen. Zum ersten Mal in Mexiko am Start. Begann für ihn jetzt mit einer Even-Par-Runde. Nichts Tolles, nichts Schlechtes. Irgendwo so mittendrin geteilter 25. Platz.
Ja, aber ist genau so, wie ich gesagt habe, Entschuldigung, wenn ich das raushängen lasse, aber das ist jetzt auch wirklich keine Expertenleistung. diese Flight-Paarung mit Abraham Anser, der übrigens exakt dasselbe Gemiss gespielt hat, freundlicherweise, also dem mexikanischen Lokalmatadoren, war natürlich genau der Knaller, den sich die Turnierdirektion da vorgestellt hat. Und es gibt so viele Bilder von Tiger jetzt oder einfach also so viele Momente von Tiger in dieser Runde, wo er wirklich so über das ganze Gesicht gestrahlt hat, so ein bisschen so, what? Aber mir ist einfach wirklich, er wurde dann, also allein der Ankündiger in Mexiko, der war ja, das war so kurz vor Boxkampf, also das war also jedenfalls nicht ganz der normale und schon gar nicht der britische Golf-Announcer, sondern wirklich sehr, sehr partytauglich. Und der hat dann Tiger Woods angekündigt und du hattest eben dann in diesem Flight zum einen natürlich sowieso einen Haufen Fans von Abraham Anser und grundsätzlich waren natürlich alle auch dem Lokalmatador ja super wohlgesonnen und dann überlagert davon, dass da halt Leute mit Tiger-Kostüm, also mit Tiger-Kostüm und mit Tiger-Schlägerhaube und allen möglichen Utensilien halt auf der Runde waren. Und wenn dann bei einem Flight der Lokalmatador und Tiger Woods natürlich angefeuert werden, wie blöd, dann hast du halt richtig Stimmung. Und das Ganze noch in Mexiko, das kannst du dir einfach echt vorstellen. Es gibt so viele, auch in den ganzen Highlight-Videos, wo du immer dann Woods hast, wie er einen Schlag macht und total lachen muss einfach, weil die so dermaßen unbändig toll, fröhlich in ihrer Reaktion sind. Also ich glaube ganz ehrlich, egal was er gerade spielt, Tiger hatte richtig Spaß auf der Runde.
So soll es doch auch sein. Wer keinen Spaß hatte, war, glaube ich, Phil Mickelson, Titelverteidiger. Eigentlich einer, der sich auf dem Kurs da wohlfühlt, der ja auch eigentlich eine gute Form hat, aber für den irgendwie gar nichts zusammenlief. Was war das? 4 Bogies, 1 Double Bogey auf den letzten 6 Löchern? Also, 79 am Ende.
Ja, aber er hat dann schon noch konsequenterweise auf den ersten 9 ja auch schon 4 Bogies gespielt.
Aber die wären ja noch okay gewesen, wenn hinten raus da nicht noch so viel drauf gekommen wäre. Also.
Ich weiß schon, was du meinst. Und ja, du hast völlig recht. Also Katastrophentag für Phil Mickelson eigentlich und tatsächlich unverständlich, wenn man sich anguckt, dass eben Justin Thomas, der ja mit ihm im Playoff war letztes Jahr, da auf Platz 3 rumhängt und er auf Platz 70, also sprich ganz hinten.
Er hat die 600, vielleicht hat er die 600 gemerkt, das ist ja sein 600. Turnierstart.
Entweder das ist ihm in die Knochen gefahren oder aber er hat sich gedacht, der Platz ist so schön, den möchte ich von allen möglichen Blickwinkeln erkunden. Das sage ich immer, wenn ich einen fremden Platz spiele und desolat Score spiele, so nach dem Motto, ich habe dafür bezahlt, ich will hier auch überall mal gelegen haben. Dann geht man so im Zickzack über den Platz. Das ist nicht die Intention von Phil Mickelson. Keine Ahnung, hat einfach nicht geklappt. Also das ist wirklich absolut schlechte Eröffnungsrunde und also mit Titelverteidigung wird es da jetzt schon ganz, ganz schwierig. Es geht zwar nicht um einen Cut, gibt ja keinen Cut beim WGC, aber wenn du jetzt guckst, irgendwie plus 8 und minus 8, der 16 Schläge von Rory McIlroy ist gerade weg. Also es kann sich schon viel tun in 3 Turniertagen, aber also ich meine, ich traue Phil Mickelson jederzeit zu, muss man jetzt auch sagen, dass der am zweiten Tag jetzt ganz toll spielt und dann auf einmal irgendwie so Gesamtscore even par irgendwie hat. Aber damit ist er halt immer noch nicht ganz vorne. Und bei diesem Platz jetzt speziell, der ja durch diese Höhe auch viele Längen dann noch spielbarer macht, sprich den Spielern, die da jetzt auch ganz vorne sind, die übrigens alle 3 eben bezeichnenderweise auch ziemliche Longhitter sind, ziemliche oder ohne ziemlich, und denen natürlich dann das Anspielen dieser schwierigen Grüns mit entsprechend kürzeren Schlägen dann auch noch leichter macht. Also jedenfalls hat für Mickelson einen ganzen Berg voll Arbeit noch vor sich, wenn er sich da nur nach vorne arbeiten möchte.
Bisschen Arbeit hat Jordan Spieth auch vor sich. Plus 4 am Ende, eine extremst bunte Scorekarte, die er da vorzuweisen hat. Aber bei Jordan Spieth ist ja sowieso bei diesem Turnier jetzt auch noch ein kleines Problem mit dabei. Sein Caddy ist nicht am Start. Michael Greller, dessen Vater gestorben war, der hat sich jetzt erstmal eine Auszeit verordnet. Kann man natürlich verstehen. Dafür ist Papa Spieth jetzt an der Tasche.
Ja, genau, und das ist halt vielleicht auch wirklich dann nicht ideal. Es ist, also erstens nimmt das Spieth natürlich auch mit, wenn der Vater von Michael Greller dann gestorben ist. Also die kennen sich ja auch gut und die sind ja da keine unbekannten Leute. Und Sean Spieth, also sein Papa, der hat das letzte Mal 2011 für ihn gecaddied bei der US Amateur und sagt selbst natürlich, dass du da auch so gemischte Gefühle hast. Auf der einen Seite ist natürlich großartig, aber du willst natürlich, dass dein, also für ihn jetzt, aber er möchte natürlich auch, dass sein Bub da die besten Chancen hat und die besten Chancen werden halt mit Michael Greller. Er hat auch gesagt, das war schon jetzt irgendwie, hat Spaß gemacht und alles, aber es ist natürlich einfach nicht ideal und
passt zu der 81 von vor wenigen Tagen auf der Schlussrunde bei der Genesis?
Ja, und das ist also wirklich auch die mussten ja erstmal ihm dann noch so ein Tragebag irgendwie noch ein neues praktisch hinsenden, weil der, glaube ich, dieses komplette Tourbag auch nicht wirklich tragen kann. Und also da haben sie ein bisschen umgestellt und also es ist ganz kurz, das kann, glaube ich, jeder einschätzen, das ist einfach keine ideale Situation für Spieth. Man würde jetzt vielleicht vermuten, dass vielleicht in der momentanen Phase von ihm, wo ja so vieles immer wieder so schief läuft, vielleicht einen netten Impuls gibt, wenn er mal einen kurzen Caddy-Wechsel hat. Aber andererseits glaube ich einfach jetzt nicht, dass sein Papa da der Ideale dafür ist. Ich meine, er ist jetzt mit Sicherheit die beste Lösung. Die werden geguckt haben, was ist jetzt die beste Lösung, die kurzfristig zu managen ist. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für Jordan Spieth wirklich, also aufgrund der familiären Beziehung und sei sie auch noch so gut, ist das, finde ich, auch immer noch so ein bisschen schwierig. Weiß ich nicht, vielleicht übertreibe ich da jetzt auch, aber generell ist es einfach, läuft es halt eh schon nicht bei Jordan Spieth und dann ist sowas dann auch nicht hilfreich.
Er wird jetzt wahrscheinlich nach dem Turnier, so ist es zumindest geplant und kolportiert, auch erstmal eine Auszeit nehmen. Erst im TPC Sawgrass wieder aufteen, dann am 14. März, wenn es zum Players Championship geht. Vielleicht ist so eine Kreativpause dann für ihn auch genau das Richtige. Kreativpausen brauchen wir hier nicht bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir sind natürlich am Montag wieder für euch da, dann fassen wir alles zusammen. Dann sprechen wir über getoppte Bälle von Maria Jutta Nugan, dann sprechen wir nämlich über die LPGA Tour und natürlich auch über dieses WGC in Mexiko und dann werden wir verkünden können, wer letztlich Nachfolger von Phil Mickelson wird als Turniersieger. Dass Phil es nochmal wird, da können wir, glaube ich, von ausgehen, das wird nicht passieren, aber schafft es Rory McIlroy, schafft es Dustin Johnson oder kommt jemand anders wie Kai aus der Kiste, das werden wir am Montag dann für euch haben hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Abonniert den Golffeed, abonniert den nurgolffeed, dann seid ihr immer bestens informiert. Auch dank Desiree Wolf. Danke.
Gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Sportplatz
mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.